Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der alle deine Gebrechen heilt, der dir dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit und der deinen Mund wieder fröhlich macht, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Mit diesem Psalmwort 103 möchte ich Sie und dich ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, in diesem Namen wollen wir zusammen beten und ich bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diese Morgenstunde. Vielen Dank, dass du mitten unter uns bist. Wir wollen uns öffnen vor dir, unsere Herzen, unsere Hände, unsere Ohren und wollen dir zuhören. Wir wollen Gemeinschaft haben mit dir, miteinander, in Lied und in Wort und im Beisammensein. Ich freue mich auf die Zeit mit dir und mit uns und bitte dich um deinen Segen. Wir wollen deinen Namen groß machen, dich ehren und von dir lernen und uns von dir formen lassen. Herr, segne uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich habe ein schönes, altes, barockes Stück mitgebracht von dem Grafen Zinzendorf, Herz und Herz vereint zusammen.
Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe, lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Halleluja, welche Höhen, welche Tiefen reicher Gnad, dass wir dem ins Herz sehen, der uns so geliebet hat, dass der Vater aller Geister, der Wunder Abgrund ist, dass du unsichtbarer Meister uns so fühlbar nahe bist. Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, bist schon hier auf die
So ist schön, das ist für euch. Kann gut brüllen, aber ist nicht so schön. Ja, an Bekanntmachung habe ich zunächst mal einen Hinweis auf das, was in den Mittwochsnachrichten steht. Hervorheben möchte ich schon mal das Thema Männerfrühstück. Wir haben ja immer am zweiten Samstag im ungeraden Monat eine Veranstaltung. Die war mal online, mal eben wirklich Frühstück, mal sind wir zusammen spazieren gegangen, ein Frühstücksspaziergang, sage ich mal. Wir wissen noch nicht, wie es am 12. März dann aussehen wird, aber ich sage schon mal save the date, wie man so schön sagt. Dann hat mich angesprochen die Anja. Genau, du wolltest noch eine Ansage machen zu einer Mitarbeiterschulung.
Ja, wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich die neue Beauftragte für den Schutzraum als Nachfolgerin von Ruth Dustmann. Und wir wollen direkt am Anfang eine Mitarbeiterschulung haben für, es geht um den Schutzraum für Kinder und Jugendliche, Schutz vor Missbrauch und Gewalt. Und in dem Zuge gibt es einen Beauftragten vom Bund, Andreas Schlüter heißt er. Und ich habe ihn eingeladen für den 23. Februar, also schon diesen Monat, ganz bald, einen Mittwoch. Da kommt er hierher und es können 30 Leute ungefähr teilnehmen, weil wir wegen Corona eben keine Großveranstaltung machen können. Alle Mitarbeiter sind zuerst dran. Wer sich meldet, ich schreibe euch dann auf. Ihr könnt euch auch bei mir heute melden oder mir eine Mail schreiben. Die Mail müsste in der nächsten Woche ankommen. Und alle anderweitig Interessierten sind auch herzlich eingeladen, wenn es eben noch keine 30 sind. Also wer möchte, kann da gerne sich bei mir melden und ich schreibe euch auf eine Liste. 23. Februar, Mittwoch. Okay.
Vielen Dank. Ja, wir sind ja als Gemeinde im. Also erstmal die Frage, ob wir nicht Gäste unter uns haben. Mal Hand hoch, mutig. Haben wir Gäste unter uns? Leute, ja, herzlich willkommen. Auch ja, kommen Sie gerne wieder. Gibt es Leute, die vielleicht so zum zweiten, dritten Mal hier bei uns sind? Ja. Wir sind als Gemeinde im Prozess der Leitung einer neuen Gemeindeleitung, Wahl einer neuen Gemeindeleitung und wollen dazu auch heute eine, ja, ich sag mal, Lehrpredigt hören, wo nochmal so die Persönlichkeit der Gemeindeältesten nochmal positioniert wird und wo wir nochmal ein Stück weit lernen, ja, was ist dazu alles gehört. Und ja, am besten gehen wir vorher in die Anbetungszeit.
Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus den Klageliedern 3, Vers 23 bis 25 und 40, 41. Die Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Dazu lade ich euch ein, Gott zu suchen jetzt in der nächsten Zeit und ja, bei ihm anzukommen.
Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Appears. I'm Von Zeit zu Zeit bleibt mir verborgen, dass deine Nähe mich umgibt, dass du mich anschaust voller Gnade, ein Gott, der ohne Maßen liebt. Und darum streck ich voller Sehnsucht meine Hände aus nach dir. Denn wie das Land auf Regen wartet, warte ich auf dich. Zeig dich mir, denn ich lebe von jedem Wort aus deinem Mund. Schweige nicht, sprich zu mir, und das Grau in Grau wird bunt. Herr, ich brauch jetzt dein Wort, nur ein Wort aus deinem Mund, nur ein Wort, und meine Seele wird gesund. Von Zeit zu Zeit bleibt mir verborgen, dass du mir Trost und Hoffnung schenkst, dass du mir meine Schuld nicht nachträgst, dass du sie tief im Meer versenkst. Doch weil das Wall strecke ich mich aus nach deiner Gegenwart. Und wie das Land auf Regen wartet, warte ich auf dich. Zeig dich mir, es wieder spüren, dass deine Nähe mich umgibt, dass du mich anschaust voller Gnade, ein Gott, der ohne Maßen liebt. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königs Tisch für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab und wandre ich im finstern Tal. Fürcht dich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer
Ja, wie Stefan schon gesagt hat, befinden wir uns gerade mit der Gemeinde in einem Prozess, wo es um Leitung geht. Und dazu haben wir auch eine Predigtreihe zum Thema Leitung. Bisher haben wir davon gehört, dass jeder einzelne Mensch den Auftrag hat, diese Welt zu gestalten. Und letzte Woche ging es um die Aufgabe der gesamten Gemeinde. In einer Gemeinde, innerhalb so einer Gemeinschaft, gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche und Aufgaben, in denen sich Leute einbringen können. Und eine dieser Aufgaben ist eben die Leitung der Gemeinde. Und diese Aufgabe übernimmt bei uns in der Gemeinde eine Gruppe von Menschen, die Gemeindeleitung. Zu der gehören einerseits wir Pastorinnen und Pastoren, also Lasse, Arne und ich. Und es gehören aber auch andere Mitglieder aus der Gemeinde dazu, die das ehrenamtlich tun. Und die werden von der Gemeinde und insbesondere vom Wahlausschuss vorgeschlagen, gewählt und dann auch berufen. Und in diesem Prozess befinden wir uns eben gerade als Gemeinde. Und wenn die Leitung von einer Gruppe bestimmt wird, wenn sie neu gewählt wird, dann ist ja immer die Frage, wer soll das sein? Was brauchen diese Personen? Wie sollen diese Personen sein? Und was sollen sie mitbringen? Und diese Fragen wurde sich zum Thema Gemeindeleitung auch schon in der Bibel gestellt. Und zwar unter anderem im 1. Timotheusbrief. Timotheus war ein Mitarbeiter und auch Vertrauter vom Apostel Paulus. Und während Paulus auf Reisen war und viele Gemeinden besucht hat, hat Timotheus Gemeinden vor Ort betreut und auch geleitet. Und wir lesen im 1. Timotheusbrief von einer Liste an Kriterien, die diejenigen erfüllen sollen, die die Gemeinde leiten oder die Gemeindeleiter werden wollen. Und diese Kriterien möchte ich heute mit euch anschauen und eben fragen, was es damals mit ihnen auf sich hatte und was sie heute für uns bedeuten. Und dazu lese ich die Verse 1 bis 7 aus dem 3. Kapitel im 1. Timotheusbrief. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge nutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Wir haben hier also eine Art Liste, so eine Art Jobbeschreibung für diesen Dienst mit Eigenschaften und Voraussetzungen, die für Leute in der Gemeindeleitung wichtig sind. Das grundlegende Ziel dieser Kriterien ist zum einen, dass die Gemeinde nach außen einen guten Ruf hat und aber, dass sie natürlich nach innen gut und angemessen geleitet wird. Und die Kriterien, die beginnen damit, dass gesagt wird, die Person soll untadelig sein. Das kann man so als eine Art Überschrift verstehen und was untadelig dann bedeutet, wird in den folgenden Kriterien dann sozusagen ausgeführt. Und die Person, die all diese Kriterien erfüllt, die galten damals in der Zeit von diesem Brief eben als ehrbar und sie waren respektiert. Das war so ein grundlegender Wert in der Gesellschaft, ein gutes Ansehen zu haben. Und damals ging es zum einen darum, dass die christliche Gemeinde und der Glauben eben angesehen sind, auch zum Beispiel um nichtchristliche Menschen zu erreichen. Und es ging eben auch darum, dass es keine Angriffsfläche gibt, zum Beispiel für Kritiker von außen. Auch eine Leitung, die wir heute einsetzen, repräsentiert die Gemeinde ja in gewisser Hinsicht und tut das auch nach außen. Sie sind aber wahrscheinlich weniger öffentliche Personen, als sie es damals gewesen sind. Vor allem in so einer Großstadt wie Dortmund ist die Frage, wie bekannt Persönlichkeiten denn hier sind. Und trotzdem gilt es natürlich, dass von den Menschen in Leitungspositionen auf die Gemeinde geschlossen wird, auf die Christen geschlossen wird, auf vielleicht auch auf Gott geschlossen wird manchmal. Und darum und damit eben auch die Gemeinde an sich in guten Händen ist, werden eben hier Kriterien aufgestellt. Und auf diese einzelnen Kriterien möchte ich eben eingehen. Ich kann nicht alles im Detail ausführen, aber ich werde sie in Bereiche zusammenfassen. Ein Bereich, der angesprochen wird, ist die Familie. Es werden Frau und Kinder erwähnt. Die Beschreibung hat hier vor allem also Männer im Blick. Das lag vor allen Dingen an der gesellschaftlichen Stellung damals. Die Frau war damals in einer patriarchalisch geordneten Gesellschaft niedriger gestellt als ein Mann. Und an Frauen als Älteste wurde wahrscheinlich nur selten gedacht. Die Männer waren in der Regel verheiratet und sie waren in der Gesellschaft damals auch die Familienoberhäupter. Sie waren die Vorsteher, eben die Patriarchen ihrer Familie, ihres Hauses. Und diese Familien, diese Häuser waren selten so vierköpfige Familien, wie wir das eben vielleicht heute kennen. Es waren eher so 10, 15 Leute, da gehörten vielleicht auch noch Bedienstete zu. Und es war eben die Aufgabe des Mannes in der Gesellschaft damals, dieses Haus, diese Gruppe von Menschen zu leiten, zu verantworten und zu ordnen. Und darum wird hier die Familie als Vergleichspunkt dafür angezogen, ob jemand für ein Leitungsamt geeignet ist. Das wird ja auch in Vers 5 so begründet. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Soll also heißen, wenn jemand schon überfordert damit ist, eine Gruppe von 10, 15 Leuten zu leiten und zu verantworten, warum sollte es dann bei einer größeren Gruppe anders sein? Wenn wir diese Stelle heute lesen, dann ist es wichtig, dass wir nicht unsere modernen oder sogar postmodernen Vorstellungen von Familie da hineinlesen. Wenn wir Familie hören, stellen wir uns ja vielleicht so ein klassisches, stereotypisches Bild von so einer heilen Familie vor, mit großem Lächeln und adrett gekleideten Menschen und ganz, ganz braven Kindern mit einer Schleife auf dem Kopf. Aber das ist eben vielleicht so unsere moderne Verknüpfung damit. Und darum geht es hier eben nicht, dass es eine möglichst fromme, perfekte Familie da gespielt oder dargestellt wird, sondern es geht eben damals um die Leitungskompetenz des Vaters, die damals an der Art und Weise gemessen und ablesbar war, wie er die Aufgabe als Familienoberhaupt ausführte, als Leiter dieser kleinen Keimzelle. Das ist also der Punkt bei dieser Forderung. Unsere Situation heute ist ja da etwas anders. Zum einen sind in der Regel nicht die Männer oder die Väter mehr die Oberhäupter in der Familie. Meistens sind die Ehen gleichberechtigt geführt. Das Leben und die Erziehung werden gemeinsam gestaltet. Und auch die Kinder werden ja zu eigenständigen, selbstbestimmten Persönlichkeiten erzogen. Anders als die sehr autoritäre Erziehung damals. Und daraus folgt ja auch zwangsläufig, dass die Kinder Entscheidungen treffen, mit denen die Eltern möglicherweise nicht einverstanden sind. Und das kann man heute nur bedingt auf die Eltern zurückführen. Das gilt auch für einen Vers aus Titus, aus dem Titusbrief, wo gefordert wird, dass die Kinder von Gemeindeleitern sich zur Gemeinde halten sollen oder sogar gläubig sein sollen, je nachdem, wie man es übersetzt. In der damaligen Gesellschaft wurden Kinder in den Glauben ihrer Familie erzogen. Da kam ein ganzes Haus dann sozusagen, hat die Religion des Vaters angenommen und sie wurden zum Gehorsam anerzogen, insbesondere eben gegenüber des Vaters. Und dann war es eben ein Skandal, wenn Kinder sich davon entfernten. Und es war wieder eine Aussage eben über die Leitungskompetenz des Vaters. Heute erziehen wir Kinder viel weniger autoritär. Sie sind frei zu entscheiden, ob sie zur Gemeinde kommen möchten oder nicht. Und vor allem dürfen wir eben Glauben nicht als etwas verstehen, das anerzogen werden kann. Glaube ist ja ein Geschenk. Glaube wird von Gott geweckt und auch von Gott erhalten. Und wenn Kinder nicht glauben, obwohl ihre Eltern sich das wünschen und sie auch in ihrer Erziehung versucht haben, das ihren Kindern nahe zu bringen, dann ist das oft schmerzhaft für die Eltern. Und es kann nicht einseitig den Eltern als Schuld angelastet werden. Warum jemand glaubt oder auch nicht glaubt, das ist eben komplex und vielschichtig und individuell sehr, sehr unterschiedlich. Wie also so ein Haus geordnet ist, wie die Kinder sich benehmen, das ist heute nicht mehr genau wie damals so ein Hinweis auf die Leitungskompetenz von Menschen. Trotzdem kann ja an der Art und Weise, wie jemand mit seiner Familie umgeht, auch ein Stück weit etwas abgelesen werden über die Person und auch über ihren Charakter. Deswegen wird ja zum Beispiel auch die Treue erwähnt. Hier heißt es, man soll nur eine Frau haben. Die Person soll also, wenn sie in einer Beziehung ist, monogam und treu leben. Und darüber hinaus ist es auch wichtig zu fragen, inwiefern sich eine Person bemüht, liebevoll und fürsorglich mit seinem Partner, seiner Partnerin oder auch seinen Kindern umzugehen. Gleichzeitig hat man heute vermutlich weniger Einblick in das Familienleben, als es vielleicht damals manchmal war. Da war Leben sehr viel öffentlicher, heute sind wir ja sehr im Privaten. Und gerade deswegen ist es auch wichtig, dass wir heute bei potenziellen Menschen, die in die Leitung kommen sollen, auch in andere Bereiche des Lebens gucken. Zum Beispiel bei Aufgaben in der Gemeinde. Da schauen, wie sie damit umgehen, wie sie da ihre Leitungskompetenzen zeigen. Das ist ja im Übrigen auch dann nötig, wenn jemand keine Partnerschaft oder keine Kinder hat, was damals sehr ungewöhnlich war, was heute sehr viel häufiger der Fall ist. Das ist dann kein Ausschlusskriterium, es bedeutet nur, dass wir eben vielleicht andere Bereiche des Lebens schauen müssen, um etwas über den Charakter dieser Person zu erfahren. Sich weitere Bereiche als die Familie anzuschauen, das fordert ja auch der Text. Er nennt dann Eigenschaften, die vor allem für den Umgang miteinander, sowohl innerhalb der Leitung als auch allgemein in der Gemeinde von Bedeutung sind. Das ist so ein zweiter großer Bereich. Hier wird genannt, dass die Person besonnen sein soll, verantwortungsvoll und freundlich. Und gegenüber diesen positiven Bestimmungen werden auch gegensätzliche Eigenschaften genannt. Sie soll nicht alkoholsüchtig sein oder gewalttätig. Sie soll nicht streitsüchtig sein oder am Geld hängen. Diese Eigenschaften, die hier genannt werden, die helfen, den Pflichten und Aufgaben, die so mit einer Leitungsposition einhergehen, angemessen nachzukommen. Zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, finanzielle Entscheidungen, organisatorische, strukturelle, auch lehrtechnische oder ganz praktische. In der Gemeindeleitung muss man mit sehr unterschiedlichen Menschen sich auseinandersetzen, hat mit unterschiedlichen Bedürfnissen und auch mal mit Konflikten zu tun. Und es hilft niemandem, wenn angesichts dieser ganzen Aufgaben in der Gemeindeleitung jemand sitzt, der gerade tief in einer Sucht steckt. Ob es jetzt Alkohol ist oder eine andere Sucht. Da geht es gar nicht darum, diese Person irgendwie einseitig zu verurteilen. Die Gründe, warum jemand in eine Sucht kommt oder nicht darin stecken bleibt, die sind auch sehr komplex und vielschichtig. Aber diese Person ist gebunden. Sie hat zu kämpfen und sie hat eigentlich genug mit sich selbst zu tun und kann sich wahrscheinlich nur schwer all diesen Aufgaben angemessen widmen. Dasselbe gilt für Menschen, die ein Gewalt- oder Aggressionsproblem haben, was ja auch genannt wird. Auch diese Person braucht eigentlich alle Zeit und Ressourcen, die sie hat, um ihr Problem anzugehen, um zu heilen. Und die Gemeindemitglieder, die ja der Gemeindeleitung anvertraut sind, müssen natürlich auch geschützt werden, Opfer von einer gewalttätigen Person zu werden. Und darum sind diese Kriterien hier sehr klar gesetzt, zum Schutz der Person selber, aber auch eben der Gemeinde. Stattdessen wird dann eben gefordert, dass die Person besonnen und verantwortungsvoll sein soll. Eine besonnene Person, die entscheidet nicht vorschnell. Sie handelt in Konflikten nicht rein aus Sympathie oder Antipathie gegen eine Person, ob sie jemanden mag oder nicht mag, sondern sie bedenkt Argumente und sie versucht, zu einem gerechten Urteil zu kommen. Immerhin vertraut die Gemeinde sich ihrer Leitung ja auch ein Stück weit an. Sie geben ihr ja ein Mandat, die Menschen zu leiten und auch die Gemeinde zu gestalten. Und das ist eine große Verantwortung, ein großes Privileg, aber eben auch mit Verantwortung und Pflichtbewusstsein verbunden. Und den Menschen, die diese Leitung übernehmen, sollte bewusst sein, was sie da Wertvolles in der Hand haben. Und damit eben gewissenhaft umgehen, vertrauenswürdig und auch zuverlässig umgehen. Das bedeutet auch, nicht sich selbst nur im Blick zu haben. Im Timotheusbrief wird deswegen auch das Geld erwähnt. Eine Person soll nicht darauf aus sein, sich selbst zu bereichern. Das muss man vielleicht auch noch ein bisschen erklären. Damals war es öfter noch üblich, dass auch Menschen in Leitungspositionen von ihrem Beruf freigestellt und von der Gemeinde bezahlt wurden. Das ist ja heute bei uns nur bei den Pastoren der Fall. Wir werden von der Gemeinde bezahlt und sozusagen freigestellt, um unsere ganze Zeit der Gemeinde zu widmen. Der Rest der Gemeindeleitung tut diesen Dienst ja ehrenamtlich. Darum ist die Gefahr der finanziellen Bereicherung da vielleicht gar nicht so groß. Aber in einem Katalog im Titusbrief, den ich auch schon erwähnt habe, wird es etwas allgemeiner formuliert. Die Person soll nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Und bereichern kann man sich ja nicht nur mit Geld, sondern auch mit Ansehen, mit Macht, mit Einfluss. Auch darum soll es einer Person in Leitung eben nicht gehen. Wie es im ersten Petrusbrief ausgedrückt ist, seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Hier wird eben sehr, sehr deutlich, worum es endlich im Kern bei Leitung geht. Nämlich nicht um Macht und auch nicht um Herrschaft, sondern ums Dienen und um die Hingabe an die Gemeinde. Das wird zum Beispiel auch in der Forderung deutlich, dass die Person nicht streitsüchtig sein soll, sondern freundlich und gastfreundlich. Sie soll den Menschen zugewandt sein und ihnen dienen, sich ihnen sozusagen hingeben. Leitung heißt dienen, den anderen höher achten als mich selbst. Natürlich braucht es immer konstruktive Diskussionen, es braucht immer Meinungsaustausch. Aber eine Leitungsperson, die dient, versucht eben nicht die eigenen Interessen stur durchzusetzen, um jeden Preis durchzusetzen, sondern sie sucht nach dem Besten für alle. Und sie setzt sich selbst nicht absolut, sondern sie sucht einen gemeinsamen Weg, vielleicht einen Kompromiss, auf den man sich gemeinsam einigen kann. Sie sucht auch nicht die Auseinandersetzung, sondern den Frieden und eben das Gute für die Gemeinde. Und sie ist den Menschen zugewandt, sie hört ihnen zu und sie nimmt sich auch Zeit für sie, Gastfreundschaft. Ein dritter Bereich, der genannt wird, betrifft die Lehre in der Gemeinde. Eine Person in der Leitung soll fähig sein zu lehren und sie soll nicht gerade erst zum Glauben gekommen sein. Letzteres wird auch damit begründet, dass jemand nicht eitel sein soll, weil er so schnell aufgestiegen ist. Dem wird bei uns in der Gemeinde übrigens schon damit gewährt, dass wir es als Voraussetzungen haben, dass jemand schon 2 Jahre Mitglied in unserer Gemeinde sein muss, um in die Leitungsposition zu kommen. Aber beide Kriterien haben auch etwas mit der damaligen Situation in der Gemeinde und ihrer Lehre zu tun. Im Timotheusbrief wären ihr Lehren erwähnt, die in der Gemeinde umgingen. Wahrscheinlich gab es da zum einen so Lehren aus jüdischem Hintergrund, die die Christen wieder eine sehr enge Gesetzlichkeit geführt haben. Und wahrscheinlich gab es Lehren, die sich Gnosis nannten. Da ging es zum Beispiel um eine sehr, sehr strenge Askese und darum, dass man den Auferstehungsgedanken sehr spirituell irgendwie gedacht hat. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, worum es da im Genauen ging. Auf jeden Fall wurde das als Störung und als Verdunklung der christlichen Lehre wahrgenommen. Und diese Lehren hatten große Beliebtheit in der Gemeinde und sie sollten eben bekämpft werden. Und darum wird gefordert, dass die Gemeindeleiter Sicherheit haben sollen in der Lehre, im Evangelium von Jesus Christus. Auch dazu sollte Leitung heute in der Lage sein, zu erkennen, wenn in der Gemeinde Strömungen entstehen, die das Evangelium verdunkeln, wie damals zum Beispiel die Gesetzlichkeit. Das bedeutet nicht, dass man in allen theologischen Fragen sich einig sein muss. Es gibt auch in unserer Gemeinde eine gewisse theologische Bandbreite. Das hat ja auch seinen Wert, so eine Vielfalt. Aber es ist gut, wenn wir uns im Evangelium von Jesus Christus in der Mitte der Schrift treffen und dafür eben einstehen, dass das nicht verdunkelt wird. Das war eine lange Liste an Kriterien, zu dem bestimmt auch noch viel, viel mehr gesagt werden kann, die noch mehr ausgeführt werden können, noch mehr detailliert darauf eingegangen werden kann. Und es ist gut, dass wir so eine Liste an Kriterien haben, dass wir Ansprüche haben an Leitung. Aber wir müssen auch vorsichtig und weise damit umgehen. Und auf beide Punkte will ich noch etwas eingehen. Zum Ersten, es braucht Kriterien. Es braucht solche Kriterien für eine Leitungsposition, weil diese Kriterien mit dafür Sorge tragen, dass geeignete Leute diese Aufgabe übernehmen. Timotheus hätte sich auch einfach die Menschen schnappen können, mit denen er befreundet ist oder die er am sympathischsten fand und die am meisten mit seiner Meinung übereingestimmt haben. Aber stattdessen gibt es Kriterien, die überprüfbar sind. Gerade weil die Leitung so eine große Aufgabe ist, wie es hier in Vers 1 auch heißt. Diese Kriterien, die sorgen dafür, dass sich sowohl die Personen selbst, die in Leitung sind oder in Leitung sein wollen, mit diesen Kriterien auseinandersetzen, als auch diejenigen, die sie wählen und berufen. Und sie dienen zu einem gewissen Schutz, auch der Gemeinde. Der Gemeinde ist etwas an die Hand gegeben, auf das sie sich berufen kann, wenn es nicht erfüllt wird. Wenn Leitung unbesonnen handelt, wenn Leitung unfreundlich handelt, gewalttätig, machtgierig. Es gibt ja schlimme, aktuelle Beispiele, was passiert, wenn kirchliche Leitung bei so einer Handlung nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Dann werden Täter geschützt und es werden weitere Missetaten begünstigt. Und dabei müssen wir gar nicht nur auf andere Kirchen gucken, auch in Freikirchen passieren genug schädliche Dinge auch von Leitung aus. Es passieren auch Missbrauch körperlich, seelisch und geistlich. Und wenn solche schweren Vergehen in Leitung vorkommen, muss das ja Konsequenzen haben. So eine Leitung kann nicht in ihrer Position bleiben. Aber am besten wird ja von vornherein dafür sensibilisiert und darauf geachtet, dass kein Mensch in so eine Position überhaupt eingesetzt wird, die so etwas begeht oder zulässt. Und dass keine Strukturen geschaffen werden, die so etwas begünstigen. Und darum ist es unabdingbar, dass wir uns sehr genau überlegen, wer bei uns leiten darf, was Leitung bedeutet und wie weit sie gehen darf. Und dass an diese Person eben auch ein gewisser Maßstab angelegt wird und sie zur Rechenschaft gezogen werden. Denn natürlich bekommt Leitung ja auch ein Stück Macht und Einfluss. Das gehört dazu. Aber wie das Peter Parker so schön in Spider-Man ausdrückt, aus großer Macht folgt eben große Verantwortung. Und darum brauchen wir Kriterien. Wir haben mit diesen Bibelstellen einige grundlegende Kriterien an die Hand bekommen, die schon wegweisend sind. Und die sollten wir auch ernst nehmen. Zum Zweiten müssen wir aber auch weise und vorsichtig mit so einer Liste umgehen. Wir müssen aufpassen, dass wir aus diesen Kriterien nicht einen unmöglichen Anspruch an Leitung ableiten. Uns muss klar sein, dass in diesem Katalog ja auch ein gewisses Ideal beschrieben wird, das wahrscheinlich, dem man sich annähern kann, aber das niemand immer vollumfänglich erfüllen kann. Auch den freundlichsten Menschen rutscht mal ein unfreundliches Wort heraus und auch den gastfreundlichsten Menschen ist es mal genug und sie brauchen Zeit für sich. Und darum darf es uns nicht darum gehen, Perfektion von unseren Leiterinnen und Leitern zu erwarten. Auch sie, man mag es kaum glauben, sind nur Menschen, mit ganz unterschiedlichen Charakteren, mit ganz unterschiedlichen Begabungen und sie machen natürlich auch Fehler. Sie sind auf Vergebung angewiesen und auf zweite Chancen wie jeder andere auch. Natürlich gehört es zur Leitung auch dazu, dass man sich entschuldigt, dass man transparent arbeitet, dass man das Gespräch miteinander sucht. Aber dann wünsche ich mir auch, dass wir barmherzig mit unseren Leiterinnen und Leitern umgehen. Dass wir vergeben, dass wir liebevoll zueinander sind. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, fordern diese Kriterien nichts, was nicht uns allen als Christen aufgetragen ist. Sollten wir nicht alle freundlich, besonnen und friedliebend sein? Und wer von uns scheitert denn nicht auch mal an diesen Kriterien? Wir können nichts Unmögliches von unserer Leitung erwarten und wir können auch nicht alles von ihr erwarten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man miteinander im Gespräch bleibt, über Erwartungen, über Ansprüche. Sicher gibt es noch viele weitere Dinge, die heutzutage für Leitung wichtig wären, die vielleicht in gerade dieser Gemeinde wichtig wären. Und jede und jeder von uns hat wahrscheinlich auch noch Ideen und Wünsche, wie Leitung aussieht und was sie tun sollte, was sie sich widmen sollte. Über diese Ideen und Wünsche kann und sollten wir sprechen, sich austauschen und sich fragen, was davon ist denn wirklich dran? Was davon ist die Aufgabe der Leitung und wo braucht es auch die Gemeinde selbst, die aktiv wird? Denn die Gemeindeleitung ist ja nicht die ganze Gemeinde. Dazu gehören noch viel, viel mehr Personen, viel mehr Ideen, viel mehr Begabungen. Und eine Gemeindeleitung ist auch darauf angewiesen, dass die Gemeinde mit anpackt, dass sie mitgestaltet, dass sie Zeit und Kräfte auch einbringt. Sie kann eben nur so viel tun, wie die Gemeinde mitmacht. Und darum lasst uns bei diesen aktuellen Überlegungen nicht nur darüber nachdenken, wie unsere Leitung aussehen und was sie tun sollte, was total wichtig ist, aber lasst uns auch darüber nachdenken, wie jede und jeder von uns in der Gemeinde die Gemeindeleitung unterstützen kann und an dem, was wir uns von Leitung wünschen, selbst mitarbeiten kann, dass es Wirklichkeit wird, sodass wir gemeinsam als Gemeinschaft unserem Auftrag als Gemeinde nachgehen. Amen.
Ja, vielen Dank, Judith. Wir haben nun einiges gelernt. Und vielleicht sind wir auch sensibilisiert, vielleicht mal ganz neu in diese Liste zu gucken, aber vielleicht auch mal in den Spiegel. Dass vielleicht der ein oder andere vielleicht doch sich in dieser Predigt wiederfindet und sich vielleicht ermutigt findet, dafür offen zu sein, wenn er angesprochen wird. Sicherlich ist eine Schwierigkeit in dieser Phase der Leitungswahl, dass so gut die Hälfte der Gemeinde ja nicht hier ist, also an den Endgeräten, den Gottesdienst immer verfolgt, die auch hier nochmal ganz herzlich begrüßen möchte, aber auch ermutigen möchte, auch mal wieder zu kommen. Weil das Mittun ist nun mal live. Ne? Das ist online alles ein bisschen schwierig dann. Ja, ich möchte uns unter den Segen unseres Herrn stellen und bitte Judith nochmal nach vorne.
Genau, steht auch zum Segen auf. Danach haben wir noch ein Segenslied, dazu könnt ihr auch stehen bleiben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Sonntag euch.